Jesus, hol du uns jetzt ab aus unserem Alltag und bring uns hierher, vor dich, vor dein Kreuz in diesen Gottesdienst. Begegne du uns und öffne du unsere Herzen für dein Wort, aus dem wir jetzt lesen und hören wollen. Sei du im Mittelpunkt, dir gebührt die Ehre. Und wir danken dir für alles, was du gibst. Und wir erwarten deine Gegenwart, deine Liebe und dein Handeln, Herr. Amen. Ja, vielen Dank, Silke, für diese wunderbare Vorrede. Wir starten in eine Predigtreihe über den Epheserbrief. Ja, wir haben ja schon den Philipperbrief als Predigtreihe mal gemacht und jetzt ist eben Epheser dran. Die Gemeinde in Ephesus also, um die geht es. Und Paulus schreibt an diese Gemeinde, und das ist nicht einfach irgendeine Gemeinde der Antike. Nee, das ist mitunter die größte Gemeinde der Antike, die man da so finden kann. Denn Ephesus ist eine der größten Städte der Antike gewesen und die ist unglaublich vielfältig. Also wahrscheinlich hatte die bis zu, nach Schätzung, 300.000 Einwohner. Also dreimal so groß wie Dortmund, das ist schon wow, ne? Ach, Entschuldigung, natürlich nicht. Natürlich nicht. Bisschen kleiner als Dortmund. So, aber fast so groß wie Dortmund. Jetzt haben wir es doch richtig, ne? Also wirklich eine große Stadt. Sehr vielfältig, sehr viele verschiedene Religionen, sehr viele verschiedene Kulturen, die da aufeinandertreffen. Also Juden, Römer, Griechen, Perser, alles Mögliche wirklich. Ja, und das wird so ein Schmelztiegel. Und es ist dazu noch die Gemeinde, über die wir in der Bibel am meisten lesen. Denn insgesamt handeln so circa 20 Kapitel der Bibel allein von dieser Gemeinde in Ephesus. Es gibt die Geschichte, wie die Gemeinde gegründet wird, in der Apostelgeschichte durch Paulus und was sie in der Stadt erleben und welche ja, Schwierigkeiten sie da auch wirklich durchmachen, um die Gemeinde erstmal ins Leben zu kriegen. Es gibt den Epheserbrief, der so an die Gemeinde gerichtet ist, während sie so langsam aufblüht, ja, und die Krokusse so langsam sprießen. Einige Blüten sind schon da, aber manche sind auch noch so eine Zwiebel in der Erde, also so ganz unterschiedlich. Es gibt die Pastoralbriefe, also Timotheus und Titus, die drei Briefe, die gehen auch an die Gemeinde, wo Timotheus gerade Leiter da ist. Und es gibt auch noch Kapitel in der Offenbarung über diese Gemeinde, wo darüber geschrieben wird, dass ja, es nicht ganz so leicht gerade mit der Gemeinde läuft, weil sie ihre erste Liebe zu Gott, irgendwie ist ihnen die abhanden gekommen und sie werden ermutigt, diese wieder zu suchen. Wieder zurück zur ersten Liebe an Gott zu kommen. Also eine spannende und besondere Gemeinde. Wir können, wenn wir diese ganzen 20 Kapitel mal lesen würden, also so den Anfang einer Gemeinde, die Blütezeit bis zu fast zu ihrem Ende oder einer alternden Gemeinde nachverfolgen. Und das wollen wir jetzt so ein bisschen tun, indem wir in diesen Epheserbrief hineingucken. Und den schreibt Paulus ganz vermutlich aus dem Gefängnis, während er in Rom im Gefängnis sitzt. Und er hat ja diese Gemeinde mit aufgebaut. Er war maßgeblich daran beteiligt. Er kennt die Leute da. Er kennt so seine Pappenheimer, könnte man sagen. Und er schreibt dieser Gemeinde eben in diesem Zustand von ganz unterschiedlichen Wachstumsstadien. Also da sind Christen mit drin und die sind alle total unterschiedlich. Die sind Judenchristen, Heidenchristen aus noch ganz anderen Kulturen und manche sind schon lange im Glauben dabei und andere ganz frisch. Und so in diese Situation hinein denkt sich Paulus, ich schreibe jetzt der Gemeinde. Ich sitze ja auch gerade im Gefängnis, habe nichts anderes zu tun. Aber ich denke auch, dass es gut ist, dieser Gemeinde zu schreiben. Und er schreibt so einen Brief, der eine Fülle an Themen auch anspricht. Und einige dieser Themen wollen wir in dieser Predigtreihe jetzt durchgehen. Und heute geht es ganz besonders um das Kapitel 1. Paulus fängt hier ganz normal, wie es üblich ist, für einen antiken Brief mit so einem Gruß an. Und er grüßt die Gemeinde, er dankt und für ihren Glauben und betet für sie und sagt das. Und dann geht er aber über zu einem Art Lobgesang, zu einem Gedicht. Also er fängt an, darüber zu reden, wie großartig Gott ist und all das, was er eigentlich so für die Menschen getan hat. Und das kennen wir auch aus anderen Briefen. Das nennt sich dann Hymnus, zum Beispiel Christus-Hymnus in Philippa auch. Und Paulus fängt hier eben an, darüber zu reden, was hat Gott eigentlich für uns getan? Und ich lese Epheser Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft, zur Kindschaft durch Jesus Christus, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. In ihm, Gott, in Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen, in dem Christus alles, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, zusammengefasst in ihm, Jesus Christus. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind, die wir vorher schon auf den Christus, auf Jesus gehofft haben. In diesem, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, des Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid. Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit. Wir merken, das ist etwas sperrige Sprache. Es ist auch sehr viel, was Paulus hier jetzt schreibt. Aber es ist ja auch ein Gedicht. Auch deutsche Gedichte versteht man ja nicht immer gleich direkt, sondern es ist ja eine Art der Poesie, also der schönen Umschreibung von Dingen. Aber Paulus erklärt hier grundlegend sehr gut den Zusammenhang zwischen dem, was die drei Personen der Dreieinigkeit Gottes eigentlich für uns dem Evangelium nach getan haben. Also was Gott tut, was Jesus Christus der Sohn tut und was der Heilige Geist tut. Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein Gott, aber doch drei. Und Paulus zeigt das im Bibeltext sehr schön auf. Gott, der Vater, ist derjenige, der plant, der verwaltet, der sich überlegt, wie läuft es mit der Welt. Gott wird hier als der beschrieben, der die Erwählten, die Gläubigen, der sie segnet und sie erwählt hat, die Menschen erwählt hat zur Rettung und zu einem himmlischen Erbe. Das Erbe, das ist ja das, was wir von den Menschen vererbt bekommen, was wir quasi von unseren Eltern zum Beispiel bekommen, nachdem sie sterben. Also was wir nach dem Tod, was übrig bleibt, was wir bekommen. Gott plant und erwählt und segnet die Menschen zu einem himmlischen Erbe, an das wir kommen, das uns zusteht über Jesus. Und mit diesem himmlischen Erbe, das ist nicht einfach nur so ein Bild, was jetzt Paulus hier ganz zufällig verwendet, sondern das benutzt er sehr absichtlich. Denn er weiß, dass die Gemeinde in Ephesus ja aus Judenchristen besteht, also Christen, die vorher jüdischen Glaubens waren und dann aber zu Jesus gefunden haben, und Heidenchristen, also Menschen, die aus einer anderen Kultur kommen, die vielleicht keinen oder einen anderen Glauben hatten als das Judentum und dann zu Christus gefunden haben. Und für die Juden ist das Thema, das Erbe Gottes zu haben, ein sehr wichtiges Thema. Das zieht sich durch ihre ganze Geschichte mit hindurch, über Abraham und die Vätererzählungen, also über ihre Vorfahren, dass Gott mit dem Volk Israel, also den Juden, einen Bund geschlossen hat und dass ihnen das Erbe Gottes zusteht. Ja, und Paulus denkt anscheinend, Mensch, das ist hier ganz schön Konfliktpotenzial also da, weil es kann ja sein, dass die das auch noch behalten. Die sind jetzt zwar Christen, aber die Prägung ist ja da, die Kultur ist ja immer noch da und da steckt ja ein bisschen was unter der Oberfläche. Und mal so ganz nebenbei in diesem Gedicht spricht er frei von der Seele weg, hier, hört mal her, nicht nur die Judenchristen haben das Erbe Gottes, sondern alle. Alle sind Erben Gottes, haben dieses himmlische Erbe verdient, nicht wegen ihrer Herkunft, sondern weil sie jetzt an Jesus glauben. Weil nicht mehr, dass sie Juden sind oder dass sie Heiden sind oder dass sie sonst was sind, darüber bestimmt, was ihnen zusteht oder was sie ausmacht, sondern sie haben jetzt einen neuen Marker, eine neue Identität gefunden in Jesus Christus. Also mal so ganz nebenbei in diesem Gedicht wischt er dieses Konfliktpotenzial vom Tisch und sagt, ihr Judenchristen, schaut nicht herab auf die anderen Christen, sondern versteht euch ab jetzt als eine große Familie. Ihr alle seid jetzt in Jesus Erben. Und das gilt für uns heute noch ganz genauso. Wir, die wir an Jesus glauben, wir sind heute Erben dieses himmlischen Erbes Gottes. Und es heißt für uns auch, dass wir nicht anfangen dürfen, aufeinander herabzugucken. Wir dürfen uns selbst nicht für etwas Besseres halten und wir dürfen auch nicht andere geringschätzen dafür, dass sie vielleicht einen anderen Weg hatten als wir selbst. Als Beispiel, wir sind als Gemeinde schon lange unterwegs, 111 Jahre, glaube ich, dieses Jahr. Und wir sind eine sehr etablierte Gemeinde. Viele Leute hier sind schon sehr lange Christen. Wir sind so einen gewissen Standard gewöhnt. Aber in Gründungsgemeinden, die ganz frische, da sieht das ganz anders aus. Da sind Leute gerade erst zum Glauben gekommen. Die wissen noch nicht alles, was in der Bibel steht. Die wissen nicht alles über Theologie, über den Glauben, über das, was Christsein heißt. Und da kann es sein, dass noch ganz komische Meinungen irgendwie mit dabei sind. Und das muss dann eine Gemeinschaft erstmal aushalten. Wenn so eine Gründungsgemeinde aus 30 Leuten besteht, dann muss man erstmal 30 verschiedene Meinungen übereinander kriegen. Und wären wir jetzt bereit, 30 frische Christen in unserer Gemeinschaft aufzunehmen? Barmherzig mit denen umzugehen, mit all den Fragen und Meinungen, die dann vielleicht mit dabei sind. Paulus weiß, dass es Einheit braucht. Dass es braucht, dass wir demütig und barmherzig miteinander umgehen. Das macht also Gott. Als zweites zeigt Paulus das Werk von Jesus in diesem Gedicht hier auf. Jesus ist nun derjenige, der den Plan Gottes, also Gott, der plant, der diesen Plan ausführt. Der das möglich macht. Durch Jesus, durch seine Aufopferung am Kreuz, wird Gottes Plan und seine Gnade für die Menschen erst sichtbar. Wird die Rettung der ganzen Menschheit möglich gemacht in Jesus. Und noch darüber hinaus geht es dann jetzt um das himmlische Erbe, nämlich was das eigentlich ist. Er sagt nämlich, in Jesus soll auch am Ende aller Zeiten die ganze Welt zusammengefasst werden. Das ist ja eine Aussage über alles, also alles, was sich in dieser Welt befindet, egal was, alles, was ist, du, ich, dieser Abendmahlstisch und alles, was draufsteht, wird in Jesus zusammengefasst, läuft auf Jesus hinaus. Und das heißt für mich, dass Gott den Lauf dieser Welt in der Hand hält. Das heißt, ich glaube nicht so, dass jedes kleinste Detail des Weltenlaufs vorherbestimmt und durchgeplant ist. Denn ich glaube auch, dass Gott uns Menschen einen freien Willen gegeben hat. Und wenn er alles vorherbestimmt hätte, dann gäbe es keinen freien Willen. Ich glaube, dass es aber wichtig ist, wegen seiner Liebe. Also nicht so, dass alles vorherbestimmt ist, aber so, dass es kein anderes Ende geben kann, als am Ende Jesus, der da steht und der da wartet, auf die Menschen, die an ihn glauben, mit einem neuen Leben, mit diesem Erbe, mit einem ewigen Leben, ein Leben nach dem Tod. Das ist das Erbe und das ist ja ein reiches Erbe. Also uns ist als Gläubigen ein Leben nach dem Tod geschenkt, ewiges Leben, ein Erbteil Gottes, himmlisches Erbe. Aber jetzt könnte man ja sagen, ja, aber spüre ich jetzt ja noch nichts von. Also das ist ja jetzt nur Vertröstung, das ist ja noch nicht so der Fall. Das kommt ja erst am Ende, also entweder wenn ich sterbe oder wenn die Welt dann vorbei ist. Und wo bin ich dann überhaupt, wenn ich schon gestorben bin, aber die Welt noch nicht zu Ende ist so? Und wie funktioniert das alles? Also ist das nicht nur Vertröstung, was da eigentlich so steht mit diesem himmlischen Erbe? Und ich finde, dann müsste man aber konsequenterweise auch sagen, dass das Gehalt, das wir für unsere Berufe am Ende eines Monats kriegen, ja auch eigentlich nur Vertröstung ist. Das kriegt man ja auch erst am Ende. Das kriegt man ja erst, nachdem die Arbeit getan ist, nachdem es vorbei ist. Ist ja also nur Vertröstung. Und man könnte aufgrund der Höhe des Gehalts sagen, ja, genau, ist es vielleicht auch. Aber ich glaube, in Wirklichkeit ist es das nicht. Denn dann könnten wir es weglassen. Wenn es nur Vertröstung ist und Vertröstung nichts wert ist, dann brauchst du das Gehalt am Ende des Monats ja nicht. Aber du willst es ja doch haben. Denn die Arbeit willst du nicht umsonst getan haben. Es soll nicht umsonst gewesen sein. Und es ist eben das, was am Ende steht. Das Gehalt wollen wir nicht weglassen. Wir wollen es haben. Und dieses himmlische Erbe ist nicht nur Vertröstung. Das ist wertvolles Gehalt. Das ist das, was Gott uns schenkt. Und das wollen wir haben. Darauf freue ich mich doch. Das wirkt Jesus. Dieses Geschenk wird in Jesus sichtbar und wird uns durch Gott in Jesus geschenkt. Und wir können das haben. Und dann ist da noch der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit. Und da schreibt Paulus diesen schönen Satz: Der Heilige Geist ist es, der den Glauben in uns versiegelt und eine Anzahlung auf das Erbe ist, das wir kriegen. Aha, ist also nicht nur Vertröstung, nicht nur später, es gibt auch eine Anzahlung. Aber was heißt dieses Versiegeln? Versiegeln ist ja fast ein ungebräuchliches Wort. Man kennt es noch so aus der Fachsprache oder vom Siegelring, Briefsiegel. Aber ich glaube, wo ihr alle schon mal mit einem Siegel zu tun hattet und dem Wort Versiegeln, ist bei eurem Kühlschrank. Ich bin fast gewillt zu wetten, dass noch keine Person in diesem Raum noch nicht eine Packung Streukäse in der Hand hatte. Packung Streukäse, oder? Hatten alle schon mal in der Hand. Und wir kaufen die und die werden von Werk an geliefert mit einem Siegel obendran. Dass, wenn man die aufgemacht hat, ist da so ein Zip-Beutel dran, so ein Zip, den man wieder zumachen kann, um die Tüte wieder zu versiegeln. Wir kennen also Versiegeln alle. Warum macht man das? Warum haben diese Beutel das? Damit man den aufmachen kann, Käse rausnehmen kann. Und wenn man nicht alles braucht, kann man es wieder zumachen, versiegeln. Und dann bleibt der Käse länger haltbar. Und Paulus schreibt jetzt hier, dass der Heilige Geist den Glauben in uns versiegelt. Nicht, um ihn länger haltbar zu machen, sondern wenn der Glaube einmal in der Tüte ist, die jetzt wir sind, das Siegel zuzumachen, dass er nicht wieder raus kann. Der Heilige Geist, für ihn sind wir Streukäse, Streukäsetüten, ja? Der sorgt dafür, der Glaube kommt in uns hinein und er macht den Zipbeutel zu und er sagt, der Glaube bleibt jetzt da und er geht nicht mehr raus, wenn nicht der Mensch selber den Zipbeutel wieder aufmacht. Der Heilige Geist versiegelt den Glauben in uns und der Glaube geht nicht mehr raus. Das ist auch das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich wette, wenn ihr nach Hause fahrt, denkt ihr alle nur noch an Streukäse. Aber deswegen denkt bitte, wenn ihr an Streukäse denkt, auch an den Heiligen Geist, der den Glauben in euch versiegelt. Ihr dürft nie wieder Streukäse in Hand nehmen, ohne an den Heiligen Geist zu denken, der den Glauben in euch versiegelt. Und das ist ja jetzt nicht einfach nur sowas, sondern dahinter steckt die Zusage Gottes. Ich halte dich, mein Kind. Ich stehe bei dir. Ich bin bei dir und ich halte dich im Glauben und in meiner Liebe, wenn du nicht selbst den Zipbeutel aufmachst und den Glaube rauslässt. Und der Heilige Geist ist auch die Anzahlung auf dieses himmlische Erbe. Denn der Glaube ist ja nicht nur was für nach dem Tod, sondern auch für das Leben im Jetzt und Hier. Der Heilige Geist ist in uns, er versiegelt den Glauben, er ist auch die Anzahlung, weil in ihm das, was Jesus Christus getan hat, sichtbar und fühlbar wird in diesem Leben. Denn in Jesus am Kreuz und durch den Heiligen Geist ist immer wieder ein Neuanfang möglich. Darum geht's ja beim Kreuz, dass wir Buße tun können vom alten Leben, uns umdrehen können hin zu einem neuen Leben, einen Neuanfang wagen können. Und darum geht's auch immer wieder in unserem Leben. Und vielleicht sehnst du dich auch nach einem Neuanfang, nach so einer Erneuerung in deinem Leben. Vielleicht ist es ja so, dass so einer der Lebensbereiche von dir, vielleicht hast du ihn schleifen lassen, das passiert ja mal. Also vielleicht so auf deiner Arbeit, in deinen Beziehungen, in der Ehe oder in der Selbstfürsorge. Vielleicht wünschst du dir so einen Neuanfang. Denn das ist jetzt schon möglich im Heiligen Geist mit Jesus. Und du darfst im Heiligen Geist Jesus darum bitten, dass er mit dir jederzeit einen Neuanfang wieder macht. Paulus schreibt also in Epheser 1 ganz am Anfang dieses Gedicht, in dem er die Wirkweisen Gottes im Evangelium erklärt. Und so für die ganze Gemeinde einmal grundlegend darstellt, was ist es denn, dass wir glauben? Was ist es, das uns verbindet? Und was ist auch das unglaublich Herrliche daran, dass wir diesen Glauben einfach haben? Und weiter im Kapitel 1 wünscht er sich dann, dass die Gemeinde diese Herrlichkeit, die in diesem Gedicht und in dem, was Gott tut, diese Herrlichkeit, dass die Gemeinde die erkennt. Und dass sie die Fülle der Herrlichkeit ins Herz schließen. Und dafür benutzt er einen wunderbaren Vers, Verse 18 und 19. Dort schreibt er: Gott erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also er sagt, er betet darum, dass die Gemeinde, dass Gott der Gemeinde erleuchtete Augen des Herzens schenkt, damit die Gemeinde erkennt, was die Fülle der Herrlichkeit Jesu und des Handelns Gottes ist. Und das wünsche ich uns auch. Nicht nur unsere Gemeinde, mir auch. Es braucht offene Augen des Herzens. Denn oft ist es ja so, dass wir Gottes Wirken und die Fülle von ihm mit unseren normalen Augen, in unserem grauen Alltag gar nicht so richtig sehen. Dass sie verschüttet wird. Und anscheinend braucht es noch ein anderes Paar Augen als die hier im Gesicht. Es braucht offene Augen des Herzens, mit denen wir unseren Alltag betrachten und den Mut haben, Gott zu erkennen und auch zu sehen und zu suchen in dem, was so alltäglich passiert. Das ist ein bisschen so wie in dem Bild von Silke. Im Winter sehen wir die Zwiebeln, die Samen in der Erde nicht. Aber wenn der Frühling kommt, wenn die Sonne anfängt zu scheinen, so ein bisschen Wärme da ist, dann blüht es auf einmal auf. Und der Glaube, der ist wie diese Saat in unseren Herzen. Und dann kommt der Frühling mit offenen Augen des Herzens. Und ich hoffe, wir sehen dann einen Sommer erblühen für uns. Und ich glaube, offene Augen des Herzens, das ist nicht so richtig etwas, das wir uns erarbeiten können, sondern es ist auch ein Geschenk. Es ist auch ein Geschenk von Gott, um das wir bitten und beten können. Offene Augen des Herzens, um die Fülle Gottes zu sehen im Leben. Und darum wollen wir jetzt auch bitten, und ein Lied singen, in dem es genau darum geht. Herr, öffne du mir die Augen. Ich will dich sehen. Wir singen es auf Englisch. Und erleben die Fülle Gottes danach im Abendmahl.